Stopp, ich muss kurz unterbrechen. Es kommt ganz kurz Werbung.
Falls ihr hier schon länger zuhört, habt ihr vielleicht bemerkt, dass wir sehr neugierig sind. Also wirklich sehr, sehr, sehr neugierig. Ein bisschen könnte man auch sagen, dass wir ja gerne mal irgendwie so Mäuschen spielen würden überall reinschnuppern würden. Also jetzt nichts Verbotenes oder so, aber einfach mal so hinter die Kulissen der Dinge blicken. Ja. Also gucken, wie die so entstehen und so. Also das reizt uns schon sehr.
Ja, und wenn man jetzt noch so ein bisschen in der Zeit vielleicht reisen könnte, also wenn wir einfach mal nochmal so in das Labor von Marie Curie gucken könnten oder so ein Konzertabend mit Max Planck, da wäre ich auch gerne mal dabei gewesen.
Oh ja, da träume ich auch mal insgeheim. Ein Mäuschen sein, was in der Zeit reisen könnte. Traum.
Perfekt, ja. Und wenn ihr ähnlich tickt wie wir, dann haben wir jetzt den perfekten Veranstaltungstipp für euch. Und zwar den Tag der Schiene.
Beim Tag der Schiene finden in ganz Deutschland Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen rund um das Thema Eisenbahn statt. Also man kann zum Beispiel alte Bahnausbesserungswerke besuchen oder Baustellen, die jetzt aktiv laufen rund um die Bahn oder, das ist wirklich richtig cool, mit historischen Eisenbahnen fahren.
Boah, das ist so spannend, weil das dann auch so Orte sind, an denen man sonst vielleicht nur mit der Bahn vorbeifährt. Also ich habe mal geguckt, was man hier auch in der Nähe angucken könnte. Das wäre zum Beispiel in Köln-Nippes dieses ICE-Werk. Und ich bin da schon ganz oft dran vorbeigekommen und habe so Bilder davon gemacht, weil das sieht immer so krass aus. Da sind so ganz viele ICEs stehen nebeneinander und dann hast du den Dom so im Hintergrund. Und jedes Mal denke ich mir, wow, was wird wohl hier mit den ICEs gemacht und so. Und da zum Beispiel könnt ihr dann auch reingucken. Also in so große Logistikzentren, wo eigentlich ja man überhaupt nicht hinter die Kulissen gucken kann, da könnt ihr an dem Tag auch reingucken als Besucher. Ja.
Und auch für Menschen, die gerade auf der Suche nach einer Ausbildung sind oder einem Job oder so, gibt es da jede Menge Angebote, wo man sich irgendwie informieren kann, was möglich ist. Wir verlinken euch alles unter unserer Folge. Unter tag-der-schiene.de findet ihr zum Beispiel eine Deutschlandkarte mit allen Veranstaltungen und könnt dann schauen, was bei euch in der Nähe stattfindet. Also da gibt es wirklich jede Menge. Also ich konnte mich gar nicht entscheiden, als ich da mal so reingeguckt habe.
Ja, dann ist gut, dass es über mehrere Tage geht. Und ich würde vorschlagen, wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann machst du einfach so eine Fahrt. Machst du so eine kleine Bahnfahrt.
Ja, schöne Idee.
Von Ort zu Ort.
Ja. Ne? Eigentlich ein richtig cooler Ausflugstipp. Geht ja über 3 Tage, fährt man einfach so durch Deutschland, lernt ein bisschen Städte kennen und schaut sich dann Veranstaltungen vom Tag der Schiene an.
Oh, ja.
Also darauf habe ich große Lust, ihr vielleicht auch. 19. bis 21. September jetzt schon mal in den Kalender eintragen. Tag der Schiene.
Werbung Ende. Einen wunderschönen Science-Samstag wünschen wir euch. Und heute ist der erste Science-Samstag in den Sommerferien. Zumindest wenn ihr in NRW wohnt. Wobei man ja sagen muss, also bei uns hier, bei Behind Science, schon mal gar nicht.
Nee,
Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Wir sind jetzt nicht weg, nur weil Ferien sind. Eher das Gegenteil.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind da, wir sind für euch da. Wir sind eure Pausen- und Ferienbeschäftigung, falls ihr Ferien habt oder irgendwie auch mal in Urlaub fahrt. Wir haben ja unsere Pause extra so ein bisschen vorgezogen, um den ganzen Sommer für euch Podcast-Programm zu machen.
Oh, ja.
Sagt das gerne auch weiter an Leute, die jetzt traurig sind, weil ihr Lieblingspodcasts gerade Pause macht. Vielleicht sind wir ja eine ganz gute Alternative dann für deren Ferienprogramm. Also wir machen uns hier einen richtig schönen Sommer zusammen.
Auf jeden Fall. Und wir freuen uns über alle, die jetzt vielleicht schon neu hier reinstolpern. Herzlich willkommen. Wir versprechen euch auch in dieser Folge wieder ein bisschen Sommerfeeling. Und wenn ihr noch mal so reinkommen wollt in das Sommerfeeling, dann könnt ihr ja natürlich auch gerne unsere kleinen Science-Snacks hören, die wir so in unserer Ferienzeit immer mal reingestreut haben die letzten Wochen. Das sind nämlich auch sehr sommerliche kleine Folgen, nur so 5 Minuten. Da geht es um die Erfindung vom Eis am Stiel, vom Reisekoffer, von der Klimaanlage und auch unsere Erfindung heute hat, finde ich, was Ferienmäßiges, Sommermäßiges. Das ist so eine Erfindung. Wenn ich an die denke, dann fühle ich mich direkt leicht. Dann habe ich so dieses Gefühl von Wind im Gesicht und auch von, ich bin richtig mobil.
Ja, ich bin richtig schnell unterwegs. Ja. Ne? Für mich das beste Fortbewegungsmittel, so viel kann man schon verraten, aller Zeiten. Wir sprechen heute darüber und zwar sprechen wir über Karl Drais und die Erfindung des Fahrrads.
Kind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Ja, diese Folge ist nicht nur ein Wunsch von uns. Ihr wisst ja schon, dass wir Fahrradfans sind. Aber es hat uns noch jemand von euch geschrieben, und zwar Bianca. Wir hatten ja neulich hier schon mal von der Bianca gesprochen. Das hier ist jetzt eine andere. Diese kommt nämlich aus der Schweiz. Also sehr toll, wo ihr so verteilt seid und uns hört. Und Bianca hat geschrieben, sie ist Fahrradmechanikerin und hat sich deshalb gewünscht, mach doch mal was über die Erfindung des Fahrrads. Und was sollen wir sagen? Klar, Bianca, da Klar. sind wir dabei. Auch, natürlich.
Ja, auch ein super Job, muss ich mal an der Stelle
ja.
sagen. Also das ist wirklich perfekt. Ich glaube, vielleicht wäre das auch ein Modell für mich gewesen, wenn das nicht hier am Mikro geendet hätte.
Plan B kannst du immer noch machen.
Plan B, ja. Vielleicht berät mich Bianca da mal,
ja,
wenn man
und
da so einsteigen kann.
Apropos beraten, Bianca, wenn du jetzt natürlich Dinge hörst in dieser Folge, wo du sagst, da würde ich gerne technisch noch ein bisschen was ergänzen, melde dich gerne wieder. Du kannst auch direkt bei Spotify kommentieren, da können wir eure Kommentare ja auch immer dann veröffentlichen, dann sehen die sofort alle unter der Folge, also meld dich nach dieser Folge gern nochmal bei uns.
Ja, also diese Folge ist für dich, Bianca, vielleicht während du gerade an einem Fahrrad schraubst und auch natürlich für euch, weil wir wissen doch alle, wie schön Fahrradfahren ist oder zumindest die Vorstellung davon. Aber jetzt wollen wir euch erstmal Karl vorstellen, Karl Dreis. Er hatte eigentlich einen adeligen Titel und zwar Karl Freiherr von Dreis, wirklich ein Name, der sich sehen lässt, denn sein Vater war badischer Hofrat. Karl wird in Dreis geboren,
Aha.
daher der Name, 1785, also vor 239 Jahren. Und das ist die Zeit, als auch schon so langsam die Französische Revolution losgeht. Also so eine Zeit des Umbruchs auch schon wieder. Und als Karl dann 9 ist, ziehen sie um nach Durlach bei Karlsruhe. Und Karl geht da auf die Fürstenschule. Also es klingt alles so sehr fürstlich und als würde er sich in sehr gehobenen Kreisen bewegen. Das hat er auch getan. Aber leider kann er in diesen sehr gehobenen Kreisen nicht so richtig glänzen.
Nee, vor allem mit Latein. Damit kann er leider gar nicht glänzen. Da sind seine
du hast Latein,
Noten sehr
ne?
schlecht. Ja, jetzt kommt's. Ich habe sogar Latein-Nachhilfe gegeben.
Ach,
vielleicht,
krass.
Wenn der Karl und ich uns gekannt hätten, vielleicht hätte ich da was machen können.
Wow, ey, ich bewundere das wirklich. Wenn man Latein hatte, das wäre wirklich mein Albtraum gewesen. Also,
ja, ich glaube, weil das relativ technisch war. Ich habe ja letzte Folge schon verraten, ich bin Grammatik-Fan.
Ja,
und das
stimmt.
war dann deswegen mein Paradies.
Ich glaube auch, das sind so, man muss so vom Typ so sehr aufgeräumt sein, sehr organisiert und quasi so Lust auch am Rätselraten haben. So stelle ich mir Latein vor. Also so,
ja.
so tüfteln irgendwie ein bisschen.
Genau, es war mehr wie so bauen, so ein bisschen mehr hat es sich angefühlt, als
ja.
Wie so ein Setzkasten. Müsste man das so auseinanderbauen wieder.
Ja, also meins wäre es gar nicht gewesen. Team Französisch.
Wie wir wissen.
Ja,
auch davon
wir
profitieren wir hier.
Stimmt.
Ja, aber der Karl, also sein Thema war das mit dem Latein jetzt leider halt auch nicht. Problem, Latein war natürlich damals auch noch so die Wissenschaftssprache. Deswegen ist es doppelt schlecht, wenn man darin nicht gut war damals. Und deshalb beschließt sein Vater, okay, wir nehmen den Jungen jetzt hier mal so ein bisschen raus. Der kommt jetzt mal auf die Forstlehranstalt. Das ist eine private Schule, die der Onkel von Karl damals geleitet hat. Und da kann er dann in Ruhe seine Schule zu Ende machen. Er fängt auch ein bisschen an zu studieren. Er schreibt sich ein in Heidelberg. An dieser Stelle nochmal Grüße an Robert und Gustav, die ein paar Jahre später dann in Heidelberg gelandet sind, die ihr ja auch schon aus unseren Folgen hier kennt. Karl schreibt sich unter anderem für Physik und Baukunst ein, aber Student bleibt er nicht lange, sondern er macht immer weiter auch mit dieser Forstausbildung, dieses Praktische, das liegt ihm einfach mehr. Er wird sogar selbst Lehrer für neue Förster und Forstmeister, aber nicht für immer. Denn da gibt es noch so eine andere Faszination
ja,
in ihm. Eigentlich ist er ein recht technischer Typ.
Ja, genau. Ich finde es übrigens auch stark, dass der Vater dann einfach gesagt hat, okay, komm, das ist nichts für den, dann kommt er auf eine andere Schule, das ist ja auch fein. Also Hauptsache, der hat irgendwie eine Art von Ausbildung, also dass er sich dann quasi so ein bisschen dem
Stimmt.
angepasst hat. Also finde ich irgendwie einen ganz guten
Ja, Ruf von ich weiß ihm. Nicht, mit welcher Motivation. Vielleicht wollte der auch seinen eigenen Ruf retten.
Klar, weißt du natürlich nicht. Aber zumindest könnte man es so interpretieren, dass er einfach dachte, ach, der ist da so unglücklich. Der kommt jetzt auf eine Schule, die dem vielleicht besser gelegen ist.
Und sie hatten halt die Wahl, ne? Nur weil sie diese Connections hatten, konnte der auf diese Privatschule.
Ja, stimmt. Und die konnten sich ja alles leisten, natürlich. Karls Mutter stirbt, als er noch ein Kind ist, aber sein Vater kann ja die Familie gut versorgen. Die haben ziemlich viel Geld, weil er Leiter des Obergerichtshofs in Mannheim ist. Und da kann er sich dann auch ein Haus mitten in der Stadt kaufen, in den Quadraten, in M1. Das ist ja in Mannheim sehr besonders aufgeteilt. Also in so Kästchen sind da quasi die Viertel eingeteilt. Und
das ist der Straßenname M1.
Ja,
das ist wirklich wie so ein Schachbrett, verrückt. Könnt ihr euch das vorstellen.
Du bist ja ein bisschen Mannheimerin, ne? Du hast da ja mal eine Zeit lang gewohnt.
Ja, für mich war es am Anfang aber total verrückt, mir vorzustellen, Moment, M1? B3, das sind die Straßen mit Hausnummer quasi. Und wenn du da wohnst, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr zentral. Das ist auch so mit, damals war das wahrscheinlich so mit direktem Blick aufs Schloss. Ja. Das ist so alles ausgerichtet aufs Schloss gewesen.
Zeigt auf jeden Fall nochmal, dass die sehr wohlhabend waren und sich da wirklich einiges leisten konnten. Und irgendwie passiert es dann, also ihr habt es ja schon so ein bisschen jetzt über Karl erfahren, er ist nicht so der Schultyp, der sich irgendwie auf den Hosenboden setzt und lernt, sondern er ist der Typ, der mit den Händen irgendwie tüfteln muss. Und das macht er dann auch immer wieder und er findet auch so ein paar Sachen. Sein Patenonkel, das war Großherzog Karl Friedrich, stellt ihn von der Arbeit als Förster dann frei. Und Karl kann sich jetzt also voll aufs Erfinden konzentrieren.
Ja, nochmal hier Stichwort Connections, ne?
Ja, stimmt. Er hatte da schon so ein paar Privilegien, die ihm sehr in die Karten gespielt haben. Aber ich finde das nicht schlecht, dass die gesagt haben, ach komm, der quält sich da doch nur. Dann soll er doch irgendwie da jetzt tüfteln. Und da gehört ja auch so ein gewisses Vertrauen zu sagen, okay, da scheint er irgendwie was gefunden zu haben für sich. Und diese Erfindungen, die er hat, sind auch so ein bisschen kurios. Also da gibt es jetzt auch nicht so einen roten Faden oder so bei seinen Erfindungen.
Hauptsache technisch, würde ich sagen.
Ja, genau.
Das verbindet die Sachen vielleicht.
Er entwickelt zum Beispiel eine Notenschriftmaschine, die Noten beim Klavierspielen automatisch aufschreiben soll. Also ja, sehr kurios.
Aber gut, ich finde die Idee richtig gut.
Ja, gibt es sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. Apps gibt es sicherlich, aber das war ja damals noch weit davon entfernt.
Ja.
Auf jeden Fall, eine seiner kuriosen Erfindungen, und er entwickelt zum Beispiel auch eine Schnellschreibmaschine mit 4 Tasten, eine Kochmaschine, aber am berühmtesten wird er für etwas, über das wir hier noch sprechen wollen, über das wir hier genauer sprechen wollen, und zwar seinen Wagen ohne Pferde. So hieß das Ding damals.
Genau. Und der Wagen ohne Pferde, der wurde gebraucht, weil Karl gesagt hat, wir brauchen irgendwie eine Alternative, wenn wir nicht mehr so viele Pferde im Verkehr gebrauchen wollen. Das hatte jetzt gar nicht nur Tierschutzgründe oder so, sondern vor allem auch finanzielle Gründe, denn damals war es so, der Haferpreis ist gestiegen und ihr könnt euch das vorstellen, wie wenn heute so der Spritpreis steigt, dann war es eben einfach viel teurer, so einen Pferdewagen zu finanzieren. Und deshalb hat er eben überlegt, was könnte denn eine Alternative sein zu Pferden, und entwickelt so eine Art Wagen, so eine Kutsche, die auch 4 Räder hat, aber die nicht von einem Pferd gezogen wird, sondern die man mit einer Kurbel antreiben kann. Eine erste Idee, einen Wagen mit 4 Rädern, den er erstmal nur Wagen ohne Pferde nennt.
Also er koppelt sozusagen erstmal diesen Wagen, den es ja schon gibt, von den Pferden ab, und das ist dann seine Alternative zu diesem Fahrzeug, was es bis dahin gab. Richtig konkret wird es aber erst nach 1816, und das hat einen besonderen Grund, denn da bricht ein Vulkan aus. Der Vulkan heißt Tambora und liegt in Indonesien, und das wirkt sich auf ganz Europa aus. Das wird als das Jahr ohne Sommer in Europa bekannt, weil der Ausbruch das Klima so beeinflusst, und es kommt wirklich zu großen Ernteausfällen, und natürlich hungern die Menschen und die Tiere, und es müssen viele Pferde auch geschlachtet werden, ja, um zum einen, dass es sozusagen weniger
weniger Tiere zu haben, die das Futter aufbrauchen, aber zum anderen, um die Menschen satt zu bekommen. Also sehr tragisch, dieses Jahr ohne Sommer. Und das bringt ihn aber dazu, seine Idee nochmal zu verfeinern bzw. nochmal aufzugreifen. Jetzt geht Karl eben dann seiner Idee nochmal nach und gibt ihr ein Update. Und zwar wird aus diesem vierrädrigen Fahrzeug ein Wagen mit zwei Rädern. Also wir kommen unserem Fahrrad von heute schon ein bisschen näher.
Ja, und wie kommt man auf die Idee, dass man damit überhaupt irgendwie stehen könnte, geschweige denn sich fortbewegen könnte?
Ja, wenn man sich das von außen so anguckt, wenn man es noch nie gesehen hätte, das ist ja Wahnsinn, oder? Dass das so klappen kann.
Ja, ich glaube, deswegen hat es vorher vielleicht auch niemand ausprobiert. Also es waren schon Leute auch parallel zu ihm da dran, aber so dieses mit den zwei Rädern, das war eine Idee, die er angeblich dann hatte beim Schlittschuhfahren, also während er so gefahren ist, weil ein Schlittschuh ist ja auch so eigentlich nur eine ganz dünne Stelle, auf der du stehst und wo es aber eigentlich gar nicht so schwierig ist, selber die Balance zu halten. Und deswegen hat er das dann auch einfach mal mit so einem Modell probiert, wo zwei gleich große Holzräder hintereinander sind und hat gemerkt, du, eigentlich geht das. Man kann das Gleichgewicht auch selbst halten. Und dann hat er wirklich so einen erstes Fahrrad, das war eigentlich ein Laufrad, muss man sagen. Das finde ich auch nochmal lustig. Er ist der Erfinder des Laufrads.
Ja, stimmt.
Aber dann sieht man halt irgendwelche Kinder vor sich, die da jetzt über die Straße flitzen.
Das ist eigentlich wieder so eine Rückentwicklung zu seiner Ursprungsidee.
Total. Also es ist eigentlich das richtigere Bild, das bessere Bild. Er macht 1817 dann eine Testfahrt damit und dieses Rad, was er entwickelt, das ist aus Holz, das ist aber damals schon höhenverstellbar, hat einen gepolsterten Balken zum Sitzen. Man kann das Vorderrad lenken, es gibt schon einen Ständer zum Abstellen, auch eine erste kleine Bremse, einen Gepäckträger und Taschen an beiden Seiten. Also so gut ausgestattet ist mein Fahrrad im Moment nicht.
Vielleicht solltest du dir so eins von damals irgendwie nochmal zulegen.
Ja, wirklich. Wir müssen uns wieder dahin zum Original entwickeln. Vielleicht ist das viel besser. Ich bin hier Team Körbchen.
Ja, ich bin auch Team Körbchen, aber nur hinten, nicht vorne. Ja, das finde ich richtig Panne. Dann kippt dir ständig das Fahrrad um. Was ich aber auch ganz praktisch finde, ist, dass die Räder, also die Reifen ja noch nicht luftgefüllt waren. Also das war ja einfach, man fuhr ja quasi auf der Felge. Wäre für mich ganz praktisch. Ich habe nämlich ständig einen Platten. Vor allem aktuell irgendwie habe ich so eine Serie.
Oh nein.
Auch jetzt, ich habe es dir eben schon erzählt, ich muss heute Morgen mit der Bahn zur Arbeit fahren und ich hasse wirklich nichts mehr, weil ich ja so eine Fahrradfahrerin bin. Und dann morgens aufstehen, verdammt. Fahrradplatt. Ist wirklich so der schlechteste Start in den Tag. Also für mich wären so Felgen,
für
Holzfelgen
was,
nicht schlecht.
Ja, gerade in der Großstadt. Der war auch wirklich schnell damit. Mhm. Er braucht für die Teststrecke, die er damals macht, nur eine knappe Stunde. Und damit ist er schneller als die Postkutsche damals. Also mit seinem Laufrad schafft er 15 Kilometer pro Stunde. Das ist schon richtig flott.
Beeindruckend, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall deutlich schneller, als wenn man zu Fuß laufen würde. Und ja, krass, dass es auch schneller ist, mit der Postkutsche zum Beispiel zu fahren. Und die war ja bekannt dafür, dass sie sehr schnell war.
Ja, es waren alle extrem beeindruckt erstmal von ihrer Vorführung.
Nicht schlecht. Also es war damals, wie gesagt, noch ein Laufrad. Das heißt, es hatte keine Pedale und er hat das Draisine genannt, also nach seinem eigenen Nachnamen. Und die Studis, die haben das dann direkt angenommen. Ist ja irgendwie häufig so bei so neuen Erfindungen, dass die jungen Leute das dann direkt annehmen und die konnten es sich dann auch leisten. Also damals
wie die
musste
E-Roller
man,
heute.
Ja, stimmt. Ja, die musst du dir auch leisten können. Die sind ja auch ziemlich teuer.
Das stimmt. Wobei, ich habe gehört, da kann man sich auch reinhacken.
Ja, Marie, hast du bestimmt noch nie gemacht, oder?
Ich habe es leider wirklich noch nicht ausprobiert, aber wenn ihr da Tipps habt, sagt mir doch.
Also, wir rufen hier nicht zu Straftaten auf.
Nein.
Aber die Studis
hatten
auf jeden
Fahrrad.
Fall. Ja, genau.
Aber wenn es mal platt ist.
Wenn es mal platt ist und man mal spontan was braucht, ist es sehr praktisch, das stimmt. Jedenfalls, die hatten sehr viel Spaß, damit rumzufahren. Und weil sie aber hauptsächlich auf den Gehwegen fahren, wird das dann schnell verboten und dann hat es schon wieder nicht mehr so viel Spaß gemacht, weil man sich quasi dann in den normalen Verkehr da einreihen musste. Ja. Und dann wird das Ganze auch direkt richtig politisch und ich sehe da eine Parallele zu heute. Fahrradwege und versus Auto und Fußgänger versus Fahrrad und so weiter.
Genau, es ging auch darum, dass natürlich, also das ist der Vorteil von so Reifen heute, die beschädigen die Straße nicht mehr. Und das war damals natürlich zum einen gefährlich, wenn die da auf einmal über den Gehweg pesen, aber es ging auch darum, hey, jetzt werden unsere Straßen kaputt gemacht, das wollen wir nicht. Deswegen gab es dann irgendwie nur so ganz ausgewiesene Fahrradwege und ja, wurde dann schon wieder direkt kompliziert. Aber es wurde auch noch aus einem anderen Grund politisch und da bedeutet politisch jetzt wirklich, es wurde richtig heikel. Denn Karls Vater ist ja der höchste Richter Badens zu der Zeit und er ist ausgerechnet in einen ganz besonders brisanten Fall verwickelt. Da geht es um einen Studenten und Burschenschaftler, Karl Ludwig Sand heißt der, und um die Frage, ob der freigesprochen werden sollte. Der hatte nämlich ein Attentat begangen auf den Schriftsteller August von Kotzebue. Und Karls Vater, der sagt, ja, ich finde schon, dass der verurteilt werden sollte und wird er dann auch, aber das bringt die ganzen anderen Studenten extrem gegen Karls Vater auf. Und nicht nur gegen Karls Vater, sondern auch gegen Karl und seine Idee.
Das ist so mies. Also.
Und dieser Widerstand, dieser Protest war aber nicht nur in jetzt Mannheim oder Heidelberg Thema, sondern der wird komplett, also auch Karl wird komplett gemobbt in ganz Deutschland und im Deutschen Bund.
Das ist richtig hart. Und in Europa sind damals sowieso schon viele damit beschäftigt, seine Laufmaschine auch zu kopieren. Also jetzt ist er nicht nur abgelenkt durch dieses, ja, man könnte es wirklich Mobbing nennen, was ihm da gerade widerfährt, sondern irgendwie geht seine Erfindung gerade so ohne ihn weiter und von anderen Leuten, die sich das bei ihm quasi abgeguckt haben. Karl hat zwar ein Patent darauf, aber das gilt nur in Baden. Oh. Ist ja auch super unpraktisch und deshalb verdient er tatsächlich nie Geld mit seiner Erfindung. Und auch mit allen anderen Ideen, die er danach noch hat oder davor hatte, verdient er kein Geld mehr. Er schließt sich extra dann den Revolutionären an und versucht wirklich so alles, um sich denen näher zu bringen und quasi so den Hass auf sich zu mindern. Mhm. Und er legt auch seinen Adelstitel ab, weil das damals ja auch so so ein bisschen auch der Protest gegen die Reichen und die Adeligen galt und versucht damit seinen Ruf zu retten.
Das macht er sogar öffentlich in so einem Zeitungsartikel, also wirklich so als öffentliches Statement quasi. Genau. Also es läuft viel über die Zeitung auch damals, auch wie seine Idee geklaut wird. Das war halt, weil Leute darüber berichtet haben, weil sie anfangs so fasziniert waren, war auf einmal diese Idee so in der Welt und konnte auch kopiert werden. Also es ging viel über diese Papierform.
Ja, mit der Verbreitung von Informationen können Informationen natürlich auch schneller geklaut werden, ne?
Mhm. Ja.
Das ist der Nachteil davon. Aber er kann auf jeden Fall seinen Ruf damit irgendwie nicht so richtig retten.
Und auch wirklich diesen Hass nicht aufhalten. Es gibt sogar einen Mordanschlag auf ihn, den überlebt er. Aber er kann eigentlich sich kaum noch selbst finanzieren. Er hatte ja auch nicht mehr so einen stabilen Job. Er wird total einsam. Er hat auch zum Beispiel ist nie verheiratet, ist immer Junggeselle und tröstet sich dann einfach so mit billigem Abendessen und billigem Alkohol. Er wird auch psychisch krank und stirbt dann 1851 in Karlsruhe.
Sehr tragische Geschichte eines Menschen, der ja eigentlich so ein nützliches Fahrzeug, Fortbewegungsmittel entwickelt hat, was wir heute vielleicht auch so ein bisschen mit Freiheit und ja so Freizeit verbinden. Und er hatte da irgendwie gar nicht so richtig von. Und auch wenn er während seines Lebens dafür nicht gefeiert wurde, machen wir das sozusagen heute, holen das so ein bisschen nach und können sagen, Karl Dreis hat nicht nur das Urfahrrad erfunden, sondern damit wirklich ein neues Zeitalter der Mobilität eingeläutet. Macht keinen Lärm, macht keinen Dreck, funktioniert ohne, dass man irgendwie Tiere da füttern muss oder irgendwie tanken muss. Also wir können sagen, er hatte da wirklich eine geniale Erfindung, die dann zwar sich so ein bisschen verselbstständigt hat, aber wir profitieren heute noch davon.
Und vielleicht noch eine Anekdote über Adam Opel, also den Namensgeber der Automarke Opel. Der war nämlich damals begeisterter Fahrradfahrer. Er hat immer geschwärmt, bei keiner anderen Erfindung ist das Nützliche mit dem Angenehmen so innig verbunden wie beim Fahrrad. Also der war so ein, genau wie wir eigentlich, hätte gut hier auftreten können, hätte wahrscheinlich genauso geschwärmt. Es hat mich irgendwie total gewundert, weil man ja heute irgendwie Opel nur als Automarke kennt. Aber unter Adam Opel hat diese Firma Nähmaschinen und Fahrräder hergestellt. Und erst als Adam gestorben ist, haben seine Frau und seine Söhne dann eine Autofabrik draus gemacht, ein Autowerk. Ja, man könnte sich auch für Opel eigentlich wünschen, geht doch wieder ein bisschen zu euren Wurzeln.
Ja, das stimmt. Vielleicht machen wir nochmal eine eigene Folge über Adam Opel. Das klingt auf jeden Fall ja auch.
Klingt auch noch vielversprechend.
Richtig,
ne?
Vielversprechend. Ja. Erzählt uns gerne mal eure Fahrradgeschichten oder vielleicht auch, wie ihr Fahrradfahren gelernt habt oder was diese Geschichte mit euch gemacht hat.
Weißt du noch, wie du Fahrradfahren gelernt hast?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das war so cool. Ich hatte so ein kleines rosanes Rad und bin immer mit meinem Opa gefahren, der so ein riesiges hatte. Also der war einfach ein großer Mensch. Und ich glaube, wenn man das heute sehen würde, so wir zwei auf diesen Fahrrädern und wir haben so Touren gemacht.
Ach, krass.
Ich weiß noch, wo wir gefahren sind. Und davon gibt es ja sicher keine Fotos oder so. Das ist in meiner echten Erinnerung.
Ich erinnere mich da auch total plastisch dran. Ich bin mit so einem Fahrrad gefahren, was schon seit 3 Generationen in meiner Familie ist. Das ist winzig, so ein winziges, kleines Fahrrad.
Ja,
das ist gelb.
Ersten.
Genau, diese ersten. Und ich bin ganz krass in so einen Busch gefahren,
Nein.
als ich das gelernt habe. Ich war irgendwie 3. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich irgendwie meinen Schlüssel in der Hand und dieser Ring von dem Schlüssel ist so auf einem dieser Ästchen so hängen geblieben und hing dann da so. Und dann haben wir den irgendwie erst abends wiedergefunden, weil der natürlich da irgendwie in diesem Busch versteckt war.
Das könnte auch so eine Geschichte sein von Astrid Lindgren, so ein Lotte aus
stimmt.
der Krachmacherstraße.
Ja, ich war ja auch so eine Lotte aus der Krachmacherstraße.
Luisa aus dem Busch.
Also deswegen, ans Fahrradfahren kann ich mich sehr genau daran erinnern und ich bin dann schon direkt viel zu schnell und viel zu rasant gefahren.
Aber das kann ich mir vorstellen.
Hält sich mittlerweile jetzt ein bisschen in Grenzen.
Also bei mir hat es ja dann nach der Fahrradprüfung in der 4. Klasse aufgehört. Dann bin ich Buskind geworden.
Ah.
Und deswegen, das ist jetzt aber auch absurd, fahre ich jetzt wieder das Fahrrad, was ich in der 4. Klasse hatte.
Oh, schöner Full-Circle-Moment. Sagt aber auch viel darüber aus, wie wenig du noch gewachsen bist oder was für ein riesen Fahrrad du in der 4. Klasse hattest.
Damals schon ein großes bekommen und
Wahnsinn.
Ja, das ist auch verrückt.
Sehr gut.
Ja.
Das ist
übrigens,
nachhaltig.
Wenn ihr in der Umgebung von Mannheim und damit von Karl Dreis wohnt, dann könnt ihr da auch die Fahrradstrecke abfahren, die er damals gefahren ist als Teststrecke und überhaupt so eine historische Strecke, die heißt irgendwie Dreisroute. Können wir euch unter der Folge verlinken. Da kommt man einfach an Orten vorbei, an denen er auch war. Vielleicht ist das noch eine gute Inspo für den Sommer, eine Fahrradtour zu machen.
Stelle ich mir sehr cool vor, auf den Spuren von Karl Dreis. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Nächsten Samstag, am Science-Samstag, hören wir uns wie immer wieder. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.